Ich hätte mir bis vor kurzem noch nicht vorstellen können, dass ich als Lektorin eines literarischen Verlages irgendwann mal hier in meinem Stammlokal hinter dem Tresen stehe und ein Buch in der Hand halte, nämlich ein Kochbuch, das ich selber lektoriert habe. Aber times are changing und manches, das ist ja auch kein normales Kochbuch, sondern ein sehr besonderes Buch. Und ich weiß nicht, Dad, wer ist heute glücklicher, du oder ich?
Ich glaube, wir beiden.
Wir sind beide sehr glücklich, dass dieses Buch da ist. Und wenn Sie anfangen zu blättern, werden Sie sehen, dass wir allen Grund dazu haben. Ich möchte zunächst einmal Dad danken und seinem Team, die hier diese Party ausgerichtet haben. Das ist wirklich nicht selbstverständlich. Danke, danke Dad, dass wir hier feiern dürfen. Ich möchte dir danken, dass du deine Geschichte, dass du uns deine Geschichte erzählt hast, dass du deine Rezepte preisgegeben hast. Ich möchte Ursula Heinzelmann danken, die all diese Geschichten aufgeschrieben hat. Ich möchte Manuel Krug danken, der als Fotograf dieses Buch unvergesslich macht. Und ich möchte Hendrik Hellige danken, der als Grafiker all das umgesetzt hat. Ich weiß nicht, ob er gekommen ist. Und ich möchte Andrea Engel, meiner Kollegin vom Surkamp Verlag, danken, die das als Herstellerin betreut hat. Es ist wirklich ein tolles Buch geworden und es hat mich sehr glücklich gemacht, hier mit euch allen zu arbeiten. Ursula und Dad haben diese Rezepte, diese 40 Rezepte, die hier in dem Buch vorgestellt werden, auch alle einzeln nochmal nachgekocht. Sie können sich vielleicht vorstellen, was das für eine Belastung, aber auch gleichzeitig Freude war. Trotzdem ist das alles unglaublich geräuschlos über die Bühne gegangen und ich hatte im Grunde genommen nur noch irgendwie zu gucken, ob wirklich 5 oder vielleicht doch 6 Muskatnüsse in die wunderbare Rinderbrühe gehören. Also es war für mich sozusagen ein kleiner Spaziergang durch ein sehr, sehr schönes Projekt. Ich erinnere mich noch gut, wie ich das erste Mal in dieses Lokal kam. Ich glaube, es war 2003 und mitgenommen hat mich Annika Reich, die hier sitzt, und wir waren gerade dabei, ihr erstes Buch, dein Debüt, zu lektorieren. Und du hast gesagt, das muss ich dir zeigen, hier gehen wir jetzt hin. Es war in etwa so voll wie jetzt, fast nur ein bisschen voller, kann das sein, 2002, 2003. Hinten am Aquarium saß Joschka Fischer, neben ihm 2 Männer in Anzügen. Und ich dachte mir, wenn Joschka Fischer hier zum Essen kommt, muss das ziemlich gut sein. Und das war dann auch der Fall. Andererseits standen wir am Eingang, es war voll, es war ein einziger Wirrwarr, es war laut und meine erste Idee war, hier kriege ich nie einen Platz und hier kriege ich auch nichts zu essen. Und dann passierte was sehr Zauberhaftes. Wir wurden begrüßt wie Stammgäste, Annika war es natürlich auch, Annika ist ja schon in der Gipsstraße aus- und eingegangen, aber auch ich wurde begrüßt wie ein, ich würde fast sagen, Mitglied der Familie. Und ich habe auch jetzt kapiert, wo ich auch Stammgast geworden bin, dass Dad und sein Team eigentlich keinen Unterschied machen zwischen Gästen, die zum ersten Mal hereinkommen und Gästen, die hier häufig aus- und eingehen. Es war dann natürlich so, dass das Essen köstlich war, in der raffinierten Einfachheit, in der es serviert worden ist. Und genauso in dieser raffinierten Einfachheit wird es auch heute noch hier serviert. Neben dem Aquarium stand schon damals der Buddha, meine ich. Und Dad, du bist mit 12 Jahren nach Deutschland gekommen. Du hast dich mit 16 Jahren entschieden, in einen buddhistischen Tempel zu gehen und hast da 3 Jahre verbracht. Und du bist also Buddhist geworden sehr früh. Dieser Buddha hat möglicherweise auch das ganze Flair, die ganze Atmosphäre hier im Lokal, wo man sich sozusagen auch dann, wenn es sehr laut ist und sehr hektisch ist und man doch irgendwie sozusagen so eine Ruheinsel findet und deswegen auch immer wieder gerne herkommt, weil sobald man sitzt, hat man Ruhe und die Farben strahlen. Fast möchte ich vermuten, dass deine buddhistische Weltanschauung sich hier praktisch ausgedrückt hat. Könntest du das sagen?
Ja, ich meine, ich habe 3 Jahre als Novize im Kloster verbracht und das hat natürlich auch Spuren hinterlassen, hat mein Leben und auch im Alltagsleben sehr stark geprägt. Zum Beispiel durch Meditation lernt man natürlich auch die Achtsamkeit, die Aufrichtigkeit, das, was man tut, einfach vom Herzen. Und das übertrage ich einfach in meinem Laden rein. Und immer und wieder versuche ich, möchte ich meinen Mitarbeitern das vermitteln, dass es, dass man alles lernen kann, aber vom technisch könnte man alles erlernen, aber vom Herzen muss erstmal kommen.
Und ich glaube, das hast du deinem Team und deinen Mitarbeitern auch exzellent vermitteln können, denn ich sehe ja sozusagen diese Gastfreundschaft, die hier praktiziert wird, das ist keine aufgesetzte, sondern das ist wirklich, das meinst du und das meint ihr alle von Herzen.
Und natürlich die Farbe ist, die habe ich natürlich auch stark von meinem Kloster auch mitgenommen und auch die ganze Musik, die Blumen, das sind alles so, es ist natürlich kein Tempel hier, weil das dafür ist sehr, sehr laut. Aber trotzdem versuche ich, möchte ich hier diese Atmosphäre, das, was man vom Herzen tut, hier übertragen.
Und das hat wahrscheinlich seinen Ursprung auch in Vietnam möglicherweise. Du bist ja mit Ursula Heinzelmann und Manuel Krug zur Vorbereitung des Buches nach Vietnam gereist. Mhm. Man kann das wunderbar sehen. Also es hat so viel Eingang gefunden in das Buch, diese wunderbaren Bilder, die Manuel Krug in Vietnam fotografiert hat und die wir hier sozusagen, wir haben ja jetzt hier im Buch auch so ein, einerseits Monsieur Wong, andererseits haben wir das Vietnam, so wie du es kennst. Du bist ja nicht nur dieses eine Mal nach Vietnam gefahren, du fährst immer wieder nach Vietnam. Ist es so, dass du da etwas suchst oder in deine Heimat zurückkehrst? Und was bringst du von dort mit?
Für mich ist eine Reise nach Vietnam ist auch wie eine Rückkehr eines Vietnamese zu seiner Wurzel. Und auch jedes Mal die Energie, die Inspiration auch mit Lieferanten zu besprechen, auch eine schöne Dinge, Dekoration mitzubringen. Für mich ist einfach wichtig, da zu sein, um einfach eine Heimat. Und das bringe ich diese Energie zurück zum Monsieur Wong hier.
Und man sieht es ja auch zum Beispiel an dem schönen Geschirr. Ich möchte jedes Mal, wenn ich da bin, einen Teil davon mitnehmen, weil es natürlich irgendwie eine völlig andere Atmosphäre hier vermittelt. Ja. In dem schönen biografischen Beitrag, den Ursula Heinzelmann übernommen hat, du hast ihr ja deine Lebensgeschichte erzählt, ist auch von deiner Kindheit die Rede, natürlich von deiner Kindheit und der Küche deiner Mutter. Kannst du dich an Gerichte erinnern, die dich nachhaltig beeindruckt haben oder die du besonders gerne gegessen hast?
Oh ja, meine Mutter ist natürlich eine leidenschaftliche Köchin.
Und sie ist ja übrigens auch da.
Meine Mutter sitzt da hinten. Und damals, nach dem Krieg, war die wirtschaftliche Situation in Vietnam sehr schwierig und trotzdem hat meine Mutter immer für uns zu Hause ganz toll gekocht und uns hat nicht gemangelt und wir haben immer tolles Essen bekommen und ich bin mit diesem guten Geschmack einfach hineingeboren und aufgewachsen. Und meine Lieblingsgerichte sind von meiner Mutter sind sehr, sehr viel. Unter anderem ein Gericht in dem Buch hier drin, das ist karamellisiertes Schweinefleisch und auch gegrillter Schweinebauch. Ihr könnt das auf der Seite, bin ich nicht so gut vorbereitet. Wo war das? Und zwar das Seite 165. Und da könnt ihr gerne nachkochen. Wenn ihr dann Hilfe braucht, einfach mich anrufen.
Okay. Es ging ja dann weiter. Dann warst du ein Jugendlicher und du hast, das liest man ja auch sehr schön in diesem einleitenden Beitrag im Buch, du hast dich verliebt in die Suppen- und Garküchen in Saigon. Eine haben wir ja da auch im Buch abgebildet, die existiert offensichtlich immer noch, ne, und ist für dich da, wenn du kommst. Was isst du, wenn du dorthin kommst?
Ein Skin habe ich auch natürlich auch Taschengeld bekommen und habe ich immer diese Nudeln. Ich bin da in einem Viertel in Saigon. aufgewachsen, mittendrin im Zentrum, mit vielen kleinen Gassen. Und da könnte man auch überall gut essen. Es sind lauter Ständen. Ursula hat auch gesehen. Und unter anderem war dieser Nudelladen. Und dieser Geruch jedes Mal, das ist für mich, ich habe noch nie davon genug bekommen. Und das ist eine Wantamsuppe. Und deswegen habe ich mir gesagt, wenn ich eines Tages Miss Yvonne aufmache, dann möchte ich einfach diese Nudelsuppe bei mir anbieten. Das ist auch ein Ausdruck von meinem Bedürfnis in der Kindheit, was ich nie genug bekommen habe. Jetzt habe ich genug hier. Und, und deswegen, ja, und diese Laden gibt immer noch, nach wie vielen Jahren. Meine Mutter hat mir sogar erzählt, die ist da hingegangen, wo sie noch ein 14-jähriges Mädchen war. Und jetzt mehrere Generationen und der Laden gibt immer noch.
Du bist also hierher gekommen mit so einer Art Nudelglückseligkeit, Nudelsuppenglückseligkeit. Und bist 1998, 99, weiß ich jetzt nicht so genau, nach Berlin gekommen. Eigentlich hattest du vor, Japanologie zu studieren, aber dann hat es dir die Nudel irgendwie angetan. Und du hast deinen ersten Monsieur Wong, hieß das schon damals Monsieur Wong, genau, in der Gipsstraße, aufgemacht und hattest da einen sehr kleinen Laden, wo du Kaffee verkauft hast und Zeitungen und das berühmte vietnamesische Baguette, das sehr kolonial beeinflusst worden ist, aber du hast es trotzdem gemacht, weil es auch eine ausgesprochene, es ist übrigens auch im Kochbuch drin, es ist nämlich eine wunderbare Geschichte. Du hast aber auch schon fast so Art guerillatechnisch Suppe gemacht dort.
Ja, die Grundidee war immer, diese Garküche hier nach Berlin zu bringen und da kannte niemand damals. Also mit ganz wenigen Gerichten. Da kannte man damals noch die klassische chinesische Restaurant, wo hunderte Nummern, wo man mit vielen Gerichten hundert Nummern bestellen konnte. Und ich war quasi der Pionier dieses Konzepts mit ganz wenigen Gerichten, weil das die Grundidee der Garküche ist, mach frisch und jeden Tag die Brühe aufzukochen. Und es sollte abends aufgegessen sein. Und das ist die Idee dahinter. Und wir kriegen jeden Morgen die frische Waren, wo du neulich auch gesehen hast. Ja. Der Tofu-Mann, der bringt uns jeden Morgen unser Bio-Tofu hier rein und frische Sojasprossen und die ganze Gemüse und Kräuter. Die kriegen wir jeden Morgen frisch zubereitet, zugeliefert. Und das nach diesem Prinzip arbeite ich.
Deswegen esse ich auch so oft diese Suppe hier. Ich meine, ich habe ja natürlich auch das Privileg, um die Ecke zu wohnen. Ich kann immer reinschauen. Erst schaue ich natürlich, ob die Spare Ribs auf der Karte sind. Und wenn sie nicht da sind, esse ich Suppe. Ja. Nochmal zur Gipsstraße. Es steht in dem biografischen Beitrag etwas Kryptisches. Es hätte eine Nachbarin gegeben, die mit einem Suppentopf kam und sozusagen dein erstes Takeaway praktisch veranstaltet hat. Ja. Du wurdest zum Suppen-Takeaway. Genau. Wer war das? Was war das für eine Geschichte?
Das erste Monsieur Wong in dem kleinen Laden in der Gipsstraße 1998 war, wie gesagt, mit dieser Wantan-Suppe und dann Baguette. Und diese Modemacherin Claudia Skoda zu uns mit ihrem Topf. Und dann wollte halt einen ganzen Topf voll haben für ihre Mitarbeiter. Und wurde die Suppe einfach beliebter.
Und die Gipsstraße platzte aus allen Nähten. Also es war dann doch schon so, dass du sozusagen ein vietnamesisches Feintuning begonnen hast. Man ging nicht mehr zum Asiaten oder zum Thai, sondern man konnte jetzt vietnamesisch essen. Und das war so beliebt, dass du umziehen musstest. Du bist 2001 hierher gezogen. Du hast ein paar Gerichte mehr auf die Karte geschrieben. Du hast auch die Tageskarte, wo du täglich alle zwei Tage wechselst. Aber es ist völlig überschaubar. Sogar in dem Buch haben wir mehr Gerichte, als du hier täglich anbietest. Ist das ein Konzept? Wolltest du sozusagen auch das Feng Shui in die Küche bringen und dich auf ein paar Gerichte konzentrieren? Da muss ja auch die Wahl schwer fallen.
Naja, also die Grundidee der Garküche ist nach wie vor, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Und Also ich weiß nicht, wie man halt hunderte Gerichte frisch kochen kann. Und das ist, deswegen ist halt die kleine Karte und die frische Waden und die wenige Gerichte. Zum, deswegen, ja, es ist so, wie es jetzt so ist.
Ja, das ist ja auch in Ordnung so, weil man hat natürlich auch großes Zutrauen. Denn ich meine, wenn du 50 Gerichte oder die 40, die wir jetzt im Buch vorgestellt haben, auf die Karte setzt, kann man sich nicht vorstellen, dass sich der Koch sozusagen auf das Wesentliche konzentrieren kann. Und damit hast du sozusagen auch wieder die Konzentration auf das Wesentliche, sozusagen das buddhistische Moment in die Küche verfrachtet zu deinen Leuten.
Ja, also das dreht sich natürlich nach wie vor zurück zu dem, wo ich eigentlich herkomme. Also, dass man sich achtsam und auf eine bestimmte Sachen konzentriert. Und das hat auch sehr viel mit meiner Kindheit im Tempel auch zu tun. Dass eben auf eine Sachen zu konzentrieren, ja.
Und mit der gleichen Achtsamkeit hast du dieses Buch veranstaltet, das wir nun fertig hier vorliegen haben. Es sind 40 Rezepte drin, mehr als der Laden hier sozusagen täglich bietet. Man kann jetzt endlich die Gerichte von Monsieur Wong auch zu Hause kochen. Man kann es zumindest probieren. Mein Tipp für die Suppe, immer hierher kommen. Das schafft man selber gar nicht so gut. Aber ich weiß nicht, aber man darf dich ja anrufen.
Hast man darf gesagt? Mich anrufen. Ja. Oder, oder schreib mir am besten. Und,
wir haben also alle Gerichte, die hier im Monsieur Wong angeboten werden, aber wir haben auch ein paar sehr viel authentischere. Wahrscheinlich Gerichte, die du von deiner Mutter noch kennst.
Richtig, es sind sehr viele Rezepte von meiner Mutter. Und auch durch meinen Lebenswandel habe ich auch eigene Handschriften dazu bekommen. Und die Grundlage der vietnamesischen Küche authentisch, geschmacklich zuzubereiten und dabei trotzdem sich weiter zu entwickeln, so wie die Sprache ja auch, dass die Sprache sich auch im Laufe der Zeit auch verändert. Und, aber ohne dabei seine eigenen Grundlage zu verlieren.
Ich glaube, das geht aus dem Buch auch hervor, dass du sozusagen ein kultureller Botschafter zwischen zwei Welten bist und dass wir von beiden etwas hier haben. Wir haben sozusagen die vietnamesische Wurzel und wir haben aber auch das, was sich hier sozusagen vielleicht auch ein bisschen durch die Kundschaft, die hereinkommt, leicht verändert. Wobei ich nicht glaube, dass du korrupt bist. Du wirst dich nicht an den Geschmack der amerikanischen Touristen, die hier hereinkommen, anpassen, oder?
Nein, sicherlich, die vietnamesische Küche ist auch regional unterschiedlich. Im Norden wird auch ein bisschen milder gekocht. Ich komme aus dem Süden, da wird ein bisschen würziger und schärfer auch zubereitet. Deswegen, genau wie in Süddeutschland, wird auch anders gekocht wie in Norddeutschland. Ja.